Okay, lasst uns Markus 7 aufschlagen. Manche waren letztes Mal nicht dabei und ich zeige euch zuerst eine Landkarte. In Kapitel 6 und in Kapitel 7 geht es ja zuerst um Genezareth. Eigentlich ging der Herr Jesus mit seinen Jüngern zwischendurch nach Jerusalem für einen Festtag. Aber danach ist die nächste Geschichte in dem Markus-Evangelium eine Geschichte, die in der Nähe von Tyros und Sidon stattfand. Das ist in dem heutigen Libanon und diese beiden Städte befinden sich an der Küste zum Mittelmeer. Ich hoffe, dass ihr nach und nach ein Verständnis dafür gewinnt, wo die Orte sind. Es ist hilfreich zu wissen. Und heute Abend dann kehrt der Herr Jesus Christus mit seinen Jüngern in das Gebiet der 10 Städte, Dekapolis. Also das ist ein großes Gebiet. Übrigens, als der Herr Jesus Christus in Kapitel 5 den ehemaligen Besessenen nach Hause schickte in dieses Gebiet, war er von Gadara. Aber es heißt, dass er anfing, in dem 10-Städte-Gebiet zu erzählen, was Jesus ihm Großes getan hatte. Also schauen wir. Das sind die 10 Städte. Südopolis war auf der westlichen Seite des Jordanflusses. Alle anderen 9 Städte waren auf der östlichen Seite. Aber so weit südlich wie Philadelphia und so weit nördlich wie Damaskus. Nicht alle Städte, die existierten, gehörten zu diesem 10-Städte-Gebiet, aber diese schon. Okay, ich möchte, dass wir jetzt die Stelle lesen. Markus 7, 31 bis zum Ende des Kapitels. Und er verließ das Gebiet von Tyros und Sidon wieder und begab sich zum See von Galiläa. Mitten durch das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten einen Tauben zu ihm, der kaum reden konnte, und baten ihn, ihm die Hand aufzulegen. Und er nahm ihn beiseite, weg von der Volksmenge, legte seine Finger in seine Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel, heißt es in der Schlachterübersetzung. Dann blickte er zum Himmel auf, seufzte und sprach zu ihm, Ephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich wurden seine Ohren aufgetan und das Band seiner Zunge gelöst, und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemand sagen, aber je mehr er es ihnen gebot, desto mehr machten sie es bekannt. Und sie erstaunten über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht, die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Er verließ das Gebiet von Tyros und Sidon wieder und begab sich zum See von Galiläa, wo er so viel seines Dienstes vollbrachte und verbrachte. Aber dieses Mal hat er nicht die direkte Route, den direktesten Weg zurückgenommen, denn das hätte ihn dann durch sein Gebiet genommen, wo er so bekannt war. Wir haben jüngst gelesen, dass die Menschen ihn erkannten und sie liefen überall hin und sie kamen in großen Scharen hin und wollten von ihm geheilt werden. Und wie wir am Anfang des Evangeliums von Markus gesehen haben, wisst ihr noch, als er ging, um zu beten und die Jünger kamen und sagten, Herr, die Leute stehen Schlange. Es hieß nicht so, aber die Leute warten auf dich, sie wollen geheilt werden. Und er sagte, lasst uns ins nächste Gebiet gehen oder in die nächste Stadt, denn dazu bin ich berufen, um zu predigen. Also ging er, vielleicht weil er wollte, dass seine Jünger die Möglichkeit haben, den Kopf frei zu kriegen, sich auszuruhen. Tapetenwechsel ist auch nicht schlecht. Manchmal ein Restart, kann man das heutzutage nennen. Wenn man dann zurückkehrt, hat man vielleicht neue Energie. Also ging er dann auf der östlichen Seite und auf dem nördlichen Seite von dem See Genezareth wieder an den See, also nach Osten und dann erst nach Süden hin, auch durch das Gebiet der 10 Städte. Und wie gesagt, ist das ein großes Gebiet. Wir wissen, ich glaube, das ist Markus Kapitel 5, wo die Leute sagten, bitte geh weg. Aber um fair zu sein, wollen wir nicht sagen, dass alle Menschen des 10-Städte-Gebiets ihn gebeten hatten, wegzugehen. Vielleicht waren es nur die Betroffenen, die vielleicht Besitzer von den Schweinen, die gestorben waren. Die Leute aus den Städten dort unmittelbar. Dies ist das erste Mal, dass er wieder da ist, soweit ich es erkennen kann, seitdem sie ihn erbeten hatten, ihr Gebiet zu verlassen. Was hat er inzwischen getan? Vermutlich hat er sich dafür Zeit genommen, seine Jünger zu unterrichten. Denn übrigens, wenn man MacArthurs Buch liest über die 12 Jünger, da wird betont, dass der Herr Jesus Christus seine Zeit und seine Energie auf 12 Männer konzentrierte. Er hatte sehr, sehr viele Menschen, die sich für ihn interessierten. Der Herr Jesus Christus hat nicht mit der Schrote gefeuert, sondern mit einer Patrone. Er konzentrierte seine Kraft auf wenig, anstatt sich zu zerstreuen sozusagen. Vermutlich hat er seine Zeit dafür genommen, seine Jünger zu unterrichten. Vielleicht haben sie endlich die Ruhe bekommen, die sie so sehr brauchten. Wir wissen nicht, wie lange sie dort oben waren, nachdem sie Tyros und Sidon verlassen hatten. Aber in dem Decapolis angekommen, sagten die Menschen nicht, hey, wir haben doch gesagt, du sollst hier weggehen, wie in Markus 5, etwa im Vers 20. Nein, sie brachten zu ihm Menschen, die Bedürfnisse hatten. Also offensichtliche Bedürfnisse, wir haben alle Bedürfnisse. Sie bringen zu ihm einen, der so beschrieben wird, einen Tauben, also das heißt Gehörlosen. Kinder, wir reden jetzt nicht von einem Vogel, von einer Taube, sondern von einem tauben Menschen, der kaum reden konnte. Die Formulierung deutet darauf hin, dass er sein Gehör, das nicht Jesus, sondern dieser, sein Gehör verloren hatte und mit dem Verlust seines Gehörs auch seine Fähigkeit, verständlich zu reden. Das heißt, der kaum reden konnte. Wenn es später heißt, seine Zunge wurde gelöst, muss das auch nicht bedeuten, wir haben hier einen Arzt, er denkt vielleicht an Ankyloglossan, dass es sich um ein angewachsenes Zungenbändchen handeln könnte. Das ist möglich, aber nur weil es heißt, seine Zunge war gelöst, bedeutet nicht, dass das Phänomen war, das ihn daran verhindert hatte. Denn es scheint, als war er gehörlos geworden und dass es mit seiner Verständlichkeit beim Reden immer schlimmer wurde von der Formulierung der Sprache. Und heute hatten wir einen lieben Gast bei uns, der seinen Geburtstag bei uns gefeiert hat. Und er ist mit einem Jahr fast gehörlos geworden. Ihr wisst ja, wen ich meine. Unseren ganz lieben Bruder aus den Vereinigten Staaten. Und bis er 14 Jahre alt war und dann endlich ein Cochlea-Implantat bekommen hat, konnte er seinen eigenen Namen nicht verstehen. Die Konsonanten hat er nicht gehört. Er wusste also von der Rechtschreibung, dass diese Konsonanten dazu gehören, aber er hörte sie nicht. Er hörte die Vokale, aber die Konsonanten nicht. Er sagte uns heute, seine Mutter hat ihm beigebracht, wie man zum Beispiel F und S ausspricht. Er konnte bei seinem eigenen Reden nicht den Unterschied erkennen. Er sagte, ich musste meiner Mutter das Vertrauen schenken und es so machen, wie sie es mir beibrachte. Und er konnte dann richtig sprechen, aber hören konnte er das nicht, den Unterschied zwischen diesen beiden, und das war nur ein Beispiel davon. Aber er tat es, obwohl es nur für die anderen wichtig war. Für ihn macht es keinen Unterschied, ob er oder sagt, aber für die Leute, die hören, schon. Und er schickte seiner Mutter sein Glauben, sein Vertrauen und sprach nicht schlecht. Und seitdem er diese Technologie hat, ein Hörgerät, das quasi eingebaut ist bei ihm, kann er auch die Konsonanten hören und nachahmen und spricht für einen, der so spät erst ein CI bekommen hat, wirklich erstaunlich gut. Aber damals, zur biblischen Zeit und auch vor wenigen Jahrzehnten, hat es diese Möglichkeit nicht gegeben, noch nicht gegeben. Und das heißt, er konnte kaum reden. Also es wurde offensichtlich immer schlimmer oder wurde nicht besser. Nun, die Leute bringen diesen Menschen zu dem Herrn und sie bitten den Herrn, ihm die Hand aufzulegen. Also das ist schon für mich interessant. Vielleicht hatten sie das schon bei ihm gesehen, dass er das tut. Aber es ist, als hätten sie ihm vorgeschrieben, wie er zu heilen hat. Und der Herr hat es nicht immer gleich gemacht. Wenn wir in den Evangelien lesen, lesen wir, dass er verschiedene Methoden benutzt. Manchmal machte er so einen Teig aus Erde, manchmal so. Das erinnert mich ein wenig an 2. Könige 5,11, an die Geschichte von Naaman, dem Syrer. Der dachte, Elisa würde seine Hand über die Stelle schwingen und ihn so heilen und die Krankheit würde weichen. Jesus ließ sich nicht bestimmen, wie er heilte, aber er willigte ein. Er war nicht einfach stur. Oh, du hast mich gebeten, dann bin ich trotzig, ich mach's nicht. Nein, so war er nicht. Obwohl er sein Kommando von seinem Vater bekam und ausübte. Wie er es machte, bedarf aber eine Erklärung. Erstens nahm er den Mann beiseite, weg von der Volksmenge. Noch einmal sehen wir, dass der Herr in manchen Situationen seine Macht nicht zur Schau stellen wollte. An mindestens einem anderen Tag schickte der Herr fast alle aus dem Raum, wo er sein Wunder vollbrachte. Matthäus 9, Vers 25. Und am Ende dieser Bibelstudie möchte ich ein paar andere Beispiele nennen. Aber ich komme auf dieses Thema der Geheimhaltung zu sprechen zurück. Lasst uns aber zuerst mit den Details der Heilung befassen. Warum ging er mit ihm abseits in Vers 33? Vielleicht gebe ich euch die Möglichkeit. Was könntet ihr euch vorstellen, warum er ihn abseits nehmen würde?
Vielleicht war ein seelsorgerischer Gedanke dahinter, wo er mit ihm allein sein wollte, dass er nicht nur heilen wollte, sondern er sollte auch erkennen, was da passiert, mit wem er es zu tun hat.
Okay. Seelsorgerisch, inniglich, mit wem er es zu tun hat. Ich wiederhole das auch teilweise, weil es vielleicht Zuschauer gibt, die es nicht verstanden. Kann sein. Es kann auch sein bei einem, der sehr auf seine Sicht angewiesen ist, dass der Herr es ihm einfacher machen wollte und ihn entfernen wollte von Ablenkungen. Die Bibel sagt es uns nicht und es kann ja auch eine Mischung aus diesen sein. Aber er wollte auf jeden Fall mit ihm kommunizieren und wie du gesagt hast, inniglich und persönlich. Manche sehen hier eine Art Gebärdensprache. Noch war er nicht hörend. Natürlich hätte der Herr ihm sofort sein Gehör zurückschicken können. Damit, wenn er zu ihm spricht, er ihn hört, er den Herrn Jesus hört. Aber so hat er es nicht gemacht. Er war noch nicht hörend, also tat der Herr Jesus Folgendes. Er legte seine Finger in seine Ohren. Und das griechische Wort ist ballo, B-A-L-L-O, und kann werfen bedeuten. In den allermeisten Fällen hat es mit mehr als ein sanftes Einlegen zu tun. Letzte Woche habe ich, glaube ich, alle dieser Fälle in der Bibel nachgeschlagen. Also es hat schon mit Bewegung, meistens mit schneller Bewegung, Drücken, schon mit Kraft. Warum? Also man sieht leider im Fernsehen manchmal bei diesen, die heilen, dass sie die Menschen schlagen, so auf den Stirn und so weiter. Aber der Herr Jesus hat die Aufmerksamkeit der Menschen, die wenigen, die da waren, und dieses Mannes durch das Drücken seiner Finger in seine Ohren hingelenkt. Und dann heißt es, er spie. Nun, ich weiß, dass die Schlachter 2000 Übersetzung lautet, er berührte seine Zunge mit Speichel. Andere Übersetzungen lauten, er spie, er spitzte, das ist Luther. Das Wort hatte ich vorher nicht gehört, spitzte. Ich weiß, dass manche sagen, dass er seine Zunge damit berührte. Es scheint nicht eine Berechtigung darauf in der Formulierung des Textes zu geben. Manchmal reimt man zusammen, er spie, er rührte und dann denkt, oh okay, und kombiniert die beiden. Ich habe ja auch immer gedacht, es war so, aber diese Idee damit ist eigentlich nicht in dem Text. Ich möchte nicht, dass ihr Vertrauen zu eurer Übersetzung verliert. Vielleicht hat er seine Zunge mit dem Speichel berührt. Kann sein. Und warum er das machen würde, vielleicht kommt ihr auf Ideen, aber es ist auch wieder die Frage, warum? Also der Mann war nicht hörend. Jesus drückte die Finger in seine Ohren. Eigentlich war Speichel in den meisten Situationen etwas Unreines. Zum Beispiel hieß es, als Mose und Aarons Schwester Miriam Moses wegen seiner Frau, glaube ich, kritisiert hatte. Und sie wurde aussätzig. Und Moses sagte, oh Herr, quasi muss das sein, oh bitte nicht. Sie wäre wie lebendig tot, bitte nicht. Aber dann hieß es, dass der Herr ihr den Aussatz genommen hat, aber das Lager, die Leute mussten eine Woche warten, bis sie wieder rein war. Ja, und es hieß, wenn ihr Vater ihr ins Gesicht gespuckt hätte, hätte sie nicht eine Woche warten müssen, oder also wäre sie nicht unrein. Aber vielleicht wollte der Herr Jesus Christus irgendwie zum Ausdruck bringen, es hat nicht nur mit den Ohren zu tun, sondern auch mit der Zunge. Nun, wie ihr merkt, weiß ich selber nicht. Ich tappe ein bisschen in Dunkeln. Ich hörte eine Stimme, ich bin gerne bereit, Input zu hören. Ja, also, ja, genau. Taubstumm heißt es, also hat es schon mit seinem Mund, mit seiner Zunge zu tun. Und dann später heißt es auch, dass seine Zunge gelöst war. Ja. Also auf jeden Fall will der Herr Jesus Christus irgendwie verdeutlichen, um was es geht. Es geht dir, Betroffenen, um deine Ohren und um deine Zunge. Also damals hat es vielleicht keine Gebärdensprache gegeben. Also war das, ich will nicht sagen primitiv, aber weil es vielleicht keine offizielle taubstumme Sprache gab oder Gebärdensprache gab, hat der Herr Jesus Christus es auf seine Art gemacht. Und dann heißt es jetzt, dass er zum Himmel aufblickte und merkt, also war es Petrus vielleicht, der dies gesehen hat und es dem Markus auch mitgeteilt hat, so etwas wäre ihm aufgefallen. Wie lange schaute er in den Himmel? Also was macht dieser, der imstande ist, mich zu heilen? Er schaut zuerst zum Himmel, er nimmt sich dafür Zeit. Er blickt zum Himmel hinauf, damit will er auch kommunizieren, vermute ich, von wo der Segen kommt. Also ja, es kommt von mir, aber ich bekomme meine Kraft aus der Höhe, von Gott. Er blickte betend vielleicht, nicht nur um hinzuweisen, sondern um auszudrücken, dass er diese Kraft von Gott bekommen wollte, von seinem Vater meine ich. Aber wiederum will er die Aufmerksamkeit des Gehörlosen auf die Quelle seiner Befreiung hindeuten. Jesus gibt somit auch Gott, seinem Vater, die Ehre. Dann seufzte er. Nun, der konnte das noch nicht hören, aber fühlen konnte er es vielleicht. Und bei jemandem, der nicht hören kann, sind seine anderen Sinne darauf eingeschärft, zum Beispiel, was man spürt. Atem. Er seufzte. Natürlich hatte er es ihnen angesehen. Eine innerliche Bewegung, man bedrückt sein, wie er am Grab von Lazarus geweint hat. Die Sünde, der Widerstand des Herrn, ließ den Herrn Jesus Christus nicht kalt. Er seufzte vielleicht über den Schmerz und über die Folgen der Sünde, die eingetreten sind, seitdem der Mensch in die Sünde gefallen ist. Wisst ihr, ich wiederhole das immer wieder, weil Gott sah, dass alles, was er gemacht hat, sehr gut war. Ursprünglich war es so. Und die Menschen fragen sich ja, wenn es wirklich Gott gibt, warum gibt es so viel Leid in der Welt? Okay, die Antwort darauf ist, es gab das nicht früher. Also zu Beginn, das war nicht der Urzustand, sondern nachdem die Menschen sich also gegen Gott rebelliert hatten, dann gab es diese schlimmen Folgen und die Dornen und Disteln und die Wehen bei der Geburt und so weiter. Das ist nur ein Teil der Folgen. Das sind herausgepickt von allem, was man leidet in der Welt, sind das die Dinge, die Gott durch seinen Heiligen Geist hat schreiben lassen, worauf er unsere Aufmerksamkeit lenkt. Er seufzte, was sogar von ihm hätte gespürt sein können, was aber ein Zeichen seiner inneren Bewegung war. Dann sechstens, ich weiß nicht, ich habe eigentlich nicht die Zahlen hier, ich gehe zurück. Erstens war mit den Fingern in seine Ohren, dann mit dem Speien, dann er rührte seine Zunge an, oh, das hatte ich zu sagen vergessen, somit hatte er jetzt auf die beiden Glieder, die seine Aufmerksamkeit benötigten, hingewiesen. Und viertens, er blickte zum Himmel, er seufzte, war fünftens, sechstens, jetzt spricht er ein Wort auf Aramäisch. Ich weiß nicht, wie die Aramäer gesprochen haben, aber es gibt hier zwei Phi, P-H-I. Ihr habt ja Pi mal Daumen, das ist Pi, P-I, buchstabiert. Dann gab es Phi, P-H-I im griechischen Alphabet. Und dann hat es Theta, vor ein paar Wochen habe ich mir einen Spaß erlaubt und habe Theta und Theta und so weiter gesagt. In der Bibel steht Sibboleth und Schibboleth. Und manche Völker können sagen und andere können es nicht und sie sagen S. Und für die Deutschen ist es manchmal schwierig zu sagen und sie sagen S. Aber das Wort, das der Herr Jesus Christus zu diesem Menschen, der nicht hören kann, sagt, ist F. Du brauchst ja kein Expert zu sein in Lippenlesen, um zu verstehen, okay? Und es bedeutet, tu dich auf. Also zweimal und einmal dazu. Und die Bedeutung ist, ja, tu dich auf. Und beide Ohren und seine Zunge fühlten sich dadurch angesprochen. Tu dich auf. Dieses Ohr sagt, okay. Und dieses Ohr sagt, jawohl. Und sein Mund, aha. Also, jemand hat gesagt, bei der Auferweckung von Lazarus, dass es gut war, dass Jesus gesagt hat, Lazarus, komme her aus dem Grab heraus. Sonst hätten es alle Toten gemacht. Also, und in diesem Fall, tue dich auf. Und alle drei taten sich auf. Und ich meine das nicht leichtfertig oder nur humorvoll, aber sie gehorchten. Die Ohren konnten wieder hören. Übrigens, das Wort ist, seine Hörenden konnten wieder hören. Er tat seine Finger in die Hörenden, die aber nicht hörten. Und jetzt die Hörenden hören. Die Ohren konnten wieder hören und die Zunge redete nicht nur, sondern redete richtig. Und es gibt Logopäden und man bemüht sich manchmal jahrelang. Auch dieser Bruder, von dem ich gesprochen habe, der musste sich große Mühe geben, um so gut zu reden, wie er es kann. Und dieser konnte sofort wieder richtig reden. Und wisst ihr, wenn man lange nicht hört, aber versucht sich zu verständigen, aber er kann sich nicht korrigieren und es wird immer schlimmer und die Leute gucken dich an und versuchen und sie geben sich Mühe und wenn du sagst, verstehst du mich? Und sie müssen zugeben, wenn sie nicht lügen wollen, nein, eigentlich nicht. Und es wird immer schlimmer und immer schlimmer und du bekommst Gewohnheiten. Und auf einmal waren die schlechten Gewohnheiten aufgehoben durch Jesu Kraft. Das kann ja nur Gott. Das kann ja nur Gott. Und jetzt gebot Jesus ihnen, er hat ihn abseits genommen, aber es waren Menschen da. Er gebot ihnen, also demjenigen, der geheilt wurde und wer auch immer dazu noch in Kenntnis gesetzt wurde, sie sollen es nicht sagen. Interessant ist, und vielleicht habe ich das in meinen Notizen, aber kaum ist er instande gesetzt zu reden, schon muss er seine Zunge beherrschen. Und es heißt, sie achteten nicht darauf. Er bekräftigte sein Verbot. Es wurde nur schlimmer. Sie gehorchten ihm nicht. Was sollen wir davon halten? Wenn wir sagen, er hat es nicht wirklich so gemeint, so unterstellen wir dem Heiland eine Unaufrichtigkeit oder Unredlichkeit. Und das dürfen wir uns nicht erlauben. Und wenn er es ernst gemeint hat, so müssen wir davor auf der Hut sein, einen Ungehorsam zu entschuldigen und zu verharmlosen. Und das ist unsere Tendenz. Wir sind Menschen. Das tun wir mit unserer eigenen Sünde und manchmal tun wir das auch mit der Sünde anderer. Wir müssen nicht verstehen, warum der Herr Jesus etwas will oder nicht will. Vielleicht will er wichtige Dienste tun, die er nicht tun kann, wenn er von den Menschen bedrängt und umgeben wird. Wie in Markus 1,45. Er konnte nicht mehr öffentlich in die Stadt gehen und so weiter. Vielleicht will er, dass seine Jünger eine Pause haben können. Und er weiß, das geht doch nicht, wenn es so viele Menschen gibt. Vielleicht will er beten oder woanders predigen. Und die Menschen stehen Schlange, um geheilt zu werden, wie vorhin gesagt. Wir müssen nicht immer verstehen, weshalb der Herr das befiehlt, was er befiehlt. Wir sollen aber nicht versuchen, unseren Ungehorsam zu rechtfertigen oder zu rationalisieren. John Newton, den Namen kennt ihr vielleicht von dem Lied Amazing Grace, O Gnade Gottes, wunderbar, dichtete viele Lieder. Und ein anderes wurde folgendermaßen formuliert. Das heißt auf Englisch, be gone unbelief, hinweg Unglaube. Und ich zitiere jetzt nur zwei Zeilen. Ich werde sie auf Englisch auch sagen, though dark be my way, since he is my guide, 'tis mine to obey, 'tis his to provide. Das ist schwierig, aber jetzt ist es aufgenommen für die Leute, denen das interessiert. Ich habe es versucht, so zu übersetzen. Ist dunkel mein Pfad, gibt er mir doch Rat. Mein Teil heißt gehorchen und sein mich umsorgen. Ist dunkel mein Pfad, heißt trotzdem mein Teil gehorchen. Bewunderung und Anerkennung sind nicht dem Gehorsam gleichzustellen. Sie erstaunten über die Maßen, aber sie gehorchten ihm nicht. Hier in der Stelle heißt es, sie erstaunten über die Maßen, aber auch, dass sie ihm nicht gehorchten. Ein Kommentator, Gould, G-O-U-L-D, schrieb, das Verhalten der Maßen ist ein gutes Beispiel, also das Verhalten der Maßen in dieser Geschichte, ist ein gutes Beispiel für die Art und Weise, wie die Menschen Jesus behandeln. Sie erweisen ihm alle Ehrerbietung, außer dem Gehorsam. Das wiederhole ich. Das Verhalten der Maßen ist ein gutes Beispiel für die Art und Weise, wie die Menschen Jesus behandeln. Sie erwiesen ihm alle Ehrerbietung, außer dem Gehorsam. Offensichtlich war dies aber nur ein von mehreren solchen Beispielen, denn sie reden davon in der Mehrzahl, die Tauben, nicht der Taube, sondern die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Sie waren seinen Worten gegenüber taub, waren aber leider nicht sprachlos. Von den vielen körperlichen Übungen ist es vielleicht die schwierigste, den Mund zu halten. Okay, wir haben etwa 10 vor. Ich möchte nur hinweisen auf die anderen Stellen, wo der Herr gesagt hat, sagt es nicht weiter. Weil das, mein Titel war Geheimhaltung. In Matthäus 8, in den Versen 1 bis 4. Ein Aussätziger sollte sich dem Priester zeigen und das Opfer darbringen. Warum, sagte er, sag es niemandem, sondern geh und zeige dich dem Priester. Der Herr Jesus sagte, meint nicht, also ich glaube, er hat das in der Bergpredigt gesagt, meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz aufzuheben, sondern zu erfüllen. Jetzt ist es vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte, seitdem Mose dieses Gebot gegeben hat, ist es zum ersten Mal geschehen, dass ein Aussätziger gereinigt wurde auf diese Art. Und jetzt, also die Priester wurden unterwiesen, sie wissen ganz genau, wie sie sich zu verhalten haben, wie lange und wo und so weiter, unter welchen Umständen. Und Jesus will nicht, dass er hinausgeht und sagt, ich bin rein, sondern er soll zu den Priestern gehen und sie sollten sagen, ob er rein ist oder nicht. Und indem er dann sagt, ich bin gereinigt worden und geht nicht zu dem Priester, dann fehlt den Priestern eigentlich die Möglichkeit, ein Zeugnis von Jesus zu bekommen. Es fehlt ihnen auch die Möglichkeit, ihre Aufgabe, die ihnen von Gott gegeben wurde, zu erfüllen. Also er meint vielleicht, ich habe was Gutes getan, indem ich es bekannt gegeben habe. Jesus würde sagen, nein, eigentlich nicht. 3. Mose 14 ist die Stelle, wo es heißt, bring das Opfer und so weiter. In Matthäus 16 sagte der Herr Jesus, wer, sagen die Menschen, bin ich? Und sie sagen, du bist der Christus. Das hat Petrus gesagt. Und Jesus bestätigt ihn darin, aber er sagt, sagt es keinem. Nicht, weil es verkehrt ist, zu sagen, Jesus ist der Christus, aber zu der Zeit. Warum? Unsere Brüder aus dem Iran, sie kapieren das. Denn für sie denken sie oft gleich, wenn ich Meschiach oder Messi sage, ja, sie verstehen das Wort Gesalbter, aber sie denken an den König, zum Beispiel Kyros war der gesalbte König. Und was wollte Jesus nicht? Was wollte er eigentlich verhindern? Er sollte nicht vorzeitig der König werden. Er sollte zuerst sterben und sein Opfer geben als Opfer für die Sünde. Also bitte sagt den Menschen noch nicht, dass ich der Christus bin. Ich bin gekommen, um nicht zu regieren jetzt, sondern zu sterben. Also, und es heißt in dem darauf folgenden Vers, nachdem Petrus das richtig verstanden hat und gesagt hat, dann fing Jesus an, ihnen zu sagen, dass er nach Jerusalem gehen soll und getötet sein sollte. Und das kommt in mindestens drei Evangelien vor. Seht ihr, er wollte nicht, dass sie das jetzt betonen, sondern eher sein Erlösungswerk. Und dann in Markus 1 haben wir es wieder mit dem Aussätzigen, das überspringe ich, auch jetzt gerade in Kapitel 7 mit dem Gehörlosen. In Markus 8, er gebot ihnen ernstlich, da muss ich schnell hinschauen. Ach, das hat ja auch mit seiner Identität, mit seinem Christussein. Markus 8, er gebot ihnen ernstlich. Vorhin habe ich gefragt, war das sein Ernst? Wenn wir sagen, er meint es nicht ernst, dann würden wir ihm eine Unwahrheit unterstellen. Markus 9, auf dem Berg der Verklärung. Er hatte nur drei Jünger dabei. Und er sagt, haltet das für euch, bis nachdem der Sohn des Menschen was? Auferstanden ist oder sowas? Und sie fragten sich, was hat das denn zu bedeuten? Aber versteht ihr, wenn Jesus gewollt hätte, dass alle davon in Kenntnis gesetzt werden, hätte er es nicht auf drei Jünger beschränkt. Wenn das etwas gewesen wäre, was alle 12 wissen müssten, dann hätte er sie alle hinnehmen können. Aber er nahm nur drei und dann sagte er, sagt es nicht. Und ich glaube, diese drei hielten sich auch daran. Sie haben es dann erst berichtet, nachdem der Herr Jesus in den Himmel gegangen war. Dann Lukas 5, 14, das ist dieselbe Situation von dem Aussätzigen. Und Lukas 8, okay, das ist jetzt eine Situation, die wir noch nicht gehabt haben. Lukas 8, es geht ja um, war es ein Mädchen, um das Mädchen, das verstorben war. Und das war die Tochter des Hauptmanns, glaube ich. Und sie legten sie aufs Bett, verstorben. Und er ging dann hin und er hat gesehen, wie die Leute alle geschrien hatten. Ja, wehklagten und die professionellen Wehklager, sie waren da. Und er schickte sie alle raus. Und er sagte, sie ist nicht tot, sondern sie schläft nur. Und dann haben sie sich über ihn ausgelacht, weil sie wussten, dass sie tot war. Und wie gesagt, er schickte sie alle raus, dann sprach er sie an, Tabitha, Kumi, steh auf, ich glaube, das ist die Geschichte, wenn ich nicht zwei unterschiedlichen Geschichten durcheinander bringe. Also jetzt lebt das Mädchen. Insofern, ja, sie war leblos, sie war tot, aber es war nur vorübergehend, weil der Herr wusste, er würde sie zum Leben wecken. Und jetzt will er sie wiederherstellen und tut er auch. Er stellt das Mädchen ihren Eltern wieder her, aber er sagt ihnen, sag niemandem davon. Und wer nicht glaubt, wer bereit war, sich über ihn lustig zu machen und so, der wird auch von dem Herrn Jesus Christus nicht zum Glauben gezwungen. Das war eine Situation, wo der Herr einfach gesagt hat, machen wir nichts Großes daraus. Ihr wisst es, die Leute eigentlich müssten es wissen, aber erzählt nicht groß davon. Und Lukas 9 hat wieder mit seiner Identität zu tun. Okay, da haben wir in diesen letzten 10 Minuten alle Stellen in dem Neuen Testament, von denen ich weiß, vielleicht habe ich etwas übersehen, haben wir gesehen und versucht ein bisschen zu verstehen, warum Gott das sagen würde. Was mir ein Anliegen ist, ist, dass wir nicht den Gehorsam irgendwie rechtfertigen. Das ist, glaube ich, eine schlechte Tendenz. Seien wir nicht zu nachsichtig mit ungehorsamen Menschen. Wenn der Herr sagt, tut es nicht, dann meint er das auch. Okay, Geheimhaltung. Da hatten wir einen Einzelfall heute Abend von dem, wir können sagen, Taubstummen, um es kurz zu fassen. Und das ist ihm gleich schwer viel, seine neue Fähigkeit, seine neu zurückgegebene Fähigkeit zu beherrschen. Leider. Ich will nicht sagen, dass der Mensch ein schlechter Mensch war. Aber wir haben alle diesen Tendenz. Und seien wir einfach davor auf der Hut.